Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Detox mitten im Leben. Hier, wo wir das echte Leben in seiner vollen Pracht zelebrieren.
Mitten im Trubel, mitten im Chaos und mitten im Glück. Wir sind Claudia und Johannes Tod und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns das Leben in seiner ganzen Vielfalt zu erkunden.
Denn bei uns geht es nicht ums Zuschauen, sondern ums Mittendrin sein. Also schnallt euch an und lasst uns gemeinsam eintauchen in das Abenteuer des Lebens.
Denn hier sind wir wirklich mittendrin, statt live dabei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Tods mitten im Leben. Heute haben wir wieder einen Gast für uns und für euch. Und nach guter alter Sitte und Tradition darf sich der Gast selber vorstellen. Ich sage nur den Namen und der Gast sagt dann, wer er ist und was er macht. Ich darf euch heute vorstellen, den Dietmar.
Ja, mein Name ist Dietmar Posteiner. Ich bin aktuell und das seit mittlerweile 31 Jahren kaufmännischer Leiter der Seefestspiele Mörbisch. Habe vor einiger Zeit begonnen, parallel zu meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit, meine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater zu absolvieren. Habe bei der Gelegenheit die Familie Tod kennengelernt. Wir haben uns, glaube ich, kann man ohne weiteres so sagen, gleich auf Anhieb verstanden und uns mittlerweile angefreundet. Und aus dem Grund haben mich die Tods jetzt einfach eingeladen zu diesem Podcast.
Genau, das ist eine Sitznachbarschaft aus der Schule. Die meisten von euch können sich vielleicht noch an den Sitznachbar oder die Sitznachbarin erinnern. Und vielleicht habt ihr auch noch Kontakt zu denen. Wie ist das bei dir, Claudia?
Ja, ich bin sogar Patentante von einem meiner Sitznachbarinnen.
Von der Sitznachbarin oder von einem Kind der Sitznachbarin.
Ach, du weißt, was ich meine, oder? Genau, aber dein Job allein und die Freundschaft ist ja nicht das Einzige, warum wir dich eingeladen haben, sondern für mich ganz speziell muss ich sagen, letztes Jahr waren wir dich in Mörbisch besuchen und du hast eine Führung mit uns gemacht und du warst so begeistert. Also das war ein Wahnsinn und ich fand das so toll. Ich habe da so mitgelebt mit dir, habe mir gedacht, wenn jeder seinen Job mit so viel Begeisterung machen könnte, das wäre ja ein Wahnsinn. Also auch wenn dein Job anstrengend ist, ja. Trotzdem so viel Motivation da zu haben, das durchzuziehen, habe ich gesagt, das müssen wir jetzt da in den Podcast bringen.
Genau, weil die Frage ist, wie schafft man das?
Also zuerst einmal freut mich natürlich wahnsinnig, dass ihr das so empfunden habt. Um ehrlich zu sein, ich merke es gar nicht mehr so, weil wenn du das 31 Jahre lang machst, dann fällt es einem selbst schlichtweg nicht mehr so auf. Was sind die Gründe dahinter? Ich bin eigentlich durch Zufall und Anführungszeichen zu diesem Job gekommen. Das war 1993, ich kam aus einer völlig anderen Richtung, saß zu der Zeit in einem politischen Büro. Die damalige Landesrätin für Kultur war unter anderem auch zuständig für die Seefestspiele Mörbisch. Ich saß oder lag zu Hause mit einer schweren Angina, als mich die Landesrätin anrief, mich zunächst kurz gefragt hat, wie es mir geht und bei der Gelegenheit dann gesagt hat, ja, sobald du aus dem Krankenstand zurückkommst, übernimmst du die kaufmännische Leitung bei den Seefestspielen Mörbisch. Und sage ich, aha, okay, wie ging das? Ja, das haben wir heute in der Regierung beschlossen, nachdem der damals erst seit kurzem im Amt befindliche Harald Serafin als Intendant den Vorschlag gemacht hat und im Land war man eben der Meinung, dem Vorschlag folgen wir und wir machen das so. Okay, also ich kam dann einige Tage später wieder zurück in die damalige Tätigkeit und habe den Vertrag unterschrieben für Mörbisch und habe im Februar 93 damit begonnen. Der Anfang war schwierig und zwar deswegen, weil du als absoluter Normalo und als Beamter, also Normalo hoch zwei, zunächst einmal kapieren musst, wie dieses Künstlervolk funktioniert und tickt. Aber spätestens dann, wenn das gelingt, und da hat mir Serafin sehr geholfen in den ersten Monaten, aber spätestens dann, wenn du weißt, wie das funktioniert, dann packt dich dieser Theatervirus und lässt dich eigentlich nicht mehr los. Und dann ist es der schönste Job, den man sich nur vorstellen kann, weil für mich dann nach einigen Monaten klar war, mein Credo ist es, nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass wir den Leuten an dem Abend, wo sie uns besuchen, Freude bereiten. Punkt.
Ist eigentlich.
Ist ganz einfach.
Ist eigentlich eine tolle Aufgabe, oder?
Also, es ist eine geniale Aufgabe. Ja, ich war dann irgendwann mal in meiner Anfangsphase, 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn auf der Bühne. Da war schon die Tribüne in dieses gedämpfte Licht getaucht und ich habe darüber geschaut. Erfreulicherweise war die Tribüne voll mit 6000 Leuten gefüllt und schaue darüber und habe Gänsehaut bekommen und wusste in dem Moment tatsächlich, warum ich genau diesen Job mache und was meine Aufgabe ist. Und wenn du dieses Prickeln, diese Atmosphäre im Publikum spürst und das schwappt so richtig über auf die Bühne, dann ist es so ein hochemotionaler Moment, den du einfach nur mehr auskosten willst. Und das ist eigentlich die letzten 30 Jahre andauernd so gewesen. Das hat sich nie wirklich geändert.
Ja, wir haben hier wieder eine Hundeattacke von jeder Seite.
Was macht er?
Ich drehe mich gar nicht um. Nein, in den Bild schon. Ja. Okay. Das heißt, deine Tätigkeit ist ja sehr stark saisonal abhängig und die meiste Arbeitszeit ist kurz vor und während der Aufführungen, wo die meiste Arbeit anfällt, oder wie ist das sonst übers Jahr aufgeteilt?
Ja, das vermuten die meisten. Ich habe schon oft die Frage gehört, jetzt bist du im Sommer in Mörbisch. Im Sommer ist eben Juni, Juli und August.
Winter Kitzbühel, ja.
Genau, was machst du denn den Rest des Jahres? Weil natürlich für jemanden, der mit so einem Betrieb nicht vertraut ist, für den erwecken wir den Eindruck, wir spielen im Sommer und dann haben wir frei und im nächsten Sommer spielen wir wieder. Bedauerlicherweise ist es nicht ganz so. Wir bereiten jetzt, also wir haben ja diesen Podcast aufgenommen im Februar 2024, wir bereiten jetzt die Saison 2025 vor und denken intensiv darüber nach, was wir im Jahr 2026 und 2027 spielen. Also wir haben schon konkrete Pläne. Die Vorlaufzeit für seine Produktion liegt bei mindestens 1,5 Jahren, im Idealfall 2 Jahre, wo wir beginnen, uns um die Rechte zu kümmern, Gedanken darüber zu machen, wer das Leading-Team sein könnte, also wer führt Regie, wer macht das Bühnenbild, wer macht die Kostüme und so weiter. Und wenn du gute Leute haben willst, dann brauchst du diese Vorlaufzeit, weil gute Leute sind auch gut gebucht. Und deswegen ist es uns auch von September bis Mai alles andere als langweilig.
Hast du ein Lieblingsstück, das du schon aufführen durftest quasi auf der Bühne?
Oder das noch kommt und über das du jetzt, ihr seht es nicht, zwinker, zwinker, nicht reden darfst?
Ich habe ein Lieblingsstück und dieses Lieblingsstück haben wir 2023 aufgeführt. Das war, jetzt kann man es ja erzählen, es ist alles vorbei. Es war so, dass ich immer davon geträumt habe, weil schon in meiner Jugendzeit absoluter ABBA-Fan, immer davon geträumt habe, dass wir mal Mamma Mia in Mörbisch spielen sollten. Das war in der Zeit, wo wir uns nur der Operette gewidmet haben, ein bisschen schwer. Es gab aber dann im Herbst 2017 ein Gespräch mit dem damaligen Kulturlandesrat, der damals Präsident der Seefestspiele war, den heute alle kennen, mit dem Hans-Peter Doskozil. Und wir haben so ein bisschen geplaudert und gebrainstormt und ich habe mir gedacht, die Stimmung ist gut, ich bringe das einfach mal an in dem Gespräch und habe gesagt, Mamma Mia wäre schon irgendwann einmal cool. Und Doskozil sagt, na, Mamma Mia ist ein Wahnsinn. Ja, man sagt, gut, das nehmen wir als Auftrag. Ich fange an, mich um die Aufführungsrechte zu kümmern und habe dann im Frühjahr 2018 bereits das Okay vom Verlag bekommen, habe das damals auch dem Hans-Peter Doskozil mitgeteilt. Wir hatten damals aber noch einen Intendanten, der sehr mit der Operette verbunden war. Und ich habe ihm erzählt, dass wir eben um die Rechte für Mamma Mia angesucht haben und dass wir, dann haben wir das Okay ja auch schon bekommen, dass wir das eigentlich 2021 spielen könnten. Und er hat mir angeschaut und hat gesagt, na, das können wir nicht machen. Ja, ich stehe so für Operette und wenn ich als Intendant Mamma Mia bringe, dann nehmen mich die Leute nicht mehr ernst und na, das passt überhaupt nicht in mein Konzept. Ich war natürlich bitter enttäuscht. Habe aber damals schon vernommen, dass es möglicherweise zu einem Wechsel in der Intendanz kommen könnte. Und dann kam Alfons Haider. Mhm. Und als Haider kam, hat er mir gleich bei dem ersten Gespräch erzählt, was er alles spielen will. Und ich habe dann das Gespräch genutzt und habe gesagt, naja, Eigentlich könnten wir 2023, wir haben das dann beim Verlag noch einmal 2 Jahre verschoben, eigentlich könnten wir 2023 ein Musical spielen, das dir sicher gefallen wird. Sagt er, was ist das? Sag ich, Mama Mia. Und sagt er, dafür kriegen wir nie die Rechte. Und ich gesagt, doch, wir haben sie eigentlich schon. Ja. Und er hat nicht mal 10 Sekunden überlegt und hat sofort gesagt, ja, dann spielen wir Mama Mia, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und diese ganze Entstehungsgeschichte rund um Mama Mia und der Umstand, dass du dann da, und ich bin jeden Abend in der Vorstellung gesessen. Das war schon lange nicht mehr der Fall.
Ah, jetzt muss ich sagen, na, das stimmt nicht. Er ist gestanden, hat getanzt,
hüpft und mitgemacht. Ja, also, ja, okay, entlarvt. Aber ich war jeden Abend in der Vorstellung, 29 Mal plus Generalprobe, was mir schon lange nicht mehr passiert ist, weil es einfach genial war und weil ich jeden Abend wirklich genossen habe. Und zum Glück haben wir auch alle Abende gespielt. Wir haben einmal für eine halbe Stunde ein bisschen kräftigeren Regen gehabt. Das war auch völlig wurscht, weil das Publikum war so begeistert. Die sind da im Regen sitzen geblieben und da haben am Ende Standing Ovations auch im Regen gegeben. Also es war einfach eine Traumsaison, auch was das Ergebnis anlangt. Aber ja, eigentlich war es die Verwirklichung eines lang gehegten Wunschtraums.
Ich kann mich auch erinnern, also es gibt ja diese Stelle mit Grammat Neusiedl, ne, in dem Stück. Und es war ja schon, wie wir im Publikum gesessen sind, dass manche Menschen sehr pünktlich zur Vorstellung gekommen sind und Alfons Seider schon vorne gestanden hat, gefragt hat, na, wo kommt sie denn her? Und die ersten sagen Grammat Neusiedl. Und wir wussten ja von dir schon, dass dieser Satz kommt, ja. Und wir haben schon gelacht, hahaha, gell? Dann kommen die Zweiten. Und dann sagt er, und wenn jetzt noch wer kommt, dann hüpfe ich da in diesen Pool
hinein. Man muss aber dazu sagen, die Zweiten haben auch gesagt, sie sind aus Grammat Neusiedl. Ja. Ja, die waren nämlich auch zu spät.
So, und die Dritten waren dann leider nicht aus Grammat Neusiedl. Aber für mich war das schon so, war das abgemachte Sache, ja. Und hast du nachher gesagt, nein, das war Zufall. Und Tage später haben wir in der Zeitung gelesen, dass es aber trotzdem dazukommen ist, ja, dass er in diesen Pool gehüpft ist.
Ja. Er hat es dann ein bisschen übertrieben. Also es war tatsächlich purer Zufall, diese Geschichte mit Grammat Neusiedl. Die hat dann durchaus auch noch eine gewisse Eigendynamik gewonnen. Es hat dann ein Spaßvogel auf einen der Stühle einen Kleber angebracht, auf dem stand, es ist ja ganz nett hier, aber waren Sie schon mal in Grammat Neusiedl? Also das hat sich herumgesprochen, der hat offensichtlich dann diesen Aufkleber schon mitgenommen bei seinem Besuch nach Mörbisch. Und der Alfons Heider ist dann immer frecher geworden mit dieser Geschichte und dann kam, was eigentlich kommen musste. Es stand dann irgendeiner auf und hat gesagt, huch zu, du da vorn. Das waren aus dem Mittelburgenland. Ja. Ja, wenn du so goschert bist, dann schauen wir jetzt einmal, ob du wirklich springst. Und geht runter, unaufgefordert geht runter zum Alfons Heider und sagt, so, und jetzt hupfen wir zwar. Und dann kommt er nicht mehr aus und dann sind sie wirklich in voller Montur da in den Pool reingehüpft. Völlig unvorbereitet. Der Alfons kam danach ins Büro und hat aus seinem Hosensack diverse Rechnungen noch rausgesucht und hat sie zum Trocknen aufgelegt. Also er war überhaupt nicht auf den Moment vorbereitet. Der Arme, der ihn zu diesem Sprung aufgefordert hat, ja, musste dann natürlich auch seine Kleidung ablegen. Und saß in der ersten Hälfte des Stücks nur mit einem Handtuch und Unterhose bekleidet in der Vorstellung. Und in der Pause haben wir ihm dann aus dem Kostümfundus einiges rausgesucht, weil der wäre erfroren. Es war noch dazu ein Abend, wo es nicht wirklich warm war. Ja, also da war es schon ein bisschen huschi. Und der hat den ganzen ersten Akt durchgefroren. Im zweiten Akt war es dann ein bisschen besser. Aber es war eine lustige Geschichte.
Ah, herrlich.
Wie findet man den Ausgleich zu so harten Zeiten, wo man viel arbeitet und wo man auch schon sehr weit vorausplanen muss? Wie holst du dir dein bisschen durchatmen, stressfrei, mal Zeit für dich?
Also da gibt es 2 Dinge. Zum einen muss ich ganz offen und ehrlich sagen, es war die Ausbildung zum LSB, die ja mit dem NLP begonnen hat. Und das hat mich dermaßen gepackt, dass jedes Modul, das ich da besucht habe, pure Entspannung war. Also ich habe mich auf jedes Modul gefreut, bis zum Schluss, weil du dort ja auch mit etlichen Gleichgesinnten dann ein Wochenende verbringst oder auch längere Zeit verbringst. Und das war eine Wohltat für Geist und für Seele, muss man wirklich so sagen. Und das hat sich bis zum Ende eigentlich durchgezogen und nachdem ich das letzte Modul jetzt absolviert habe, wir haben eigentlich schon ein bisschen getrauert, dass wir uns jetzt nicht mehr so oft sehen. Wir sehen uns aber nächste Woche, weil die meisten von uns noch das Co-Coaching zu absolvieren haben im Rahmen des NLP. Also das
da sehen wir uns auch. Ich bin da das Co-Trainer.
Ah, super. Ja, ja, ja. Ja, sind wir, da ziehen wir 7 Tage durch, ja. Die meisten von uns. Du wahrscheinlich 10 als Co-Trainer. Ja, sehr schön. Also auf das freuen wir uns schon, weil natürlich da ein unheimlicher Zusammenhalt in der Truppe entstanden ist. Das war wirklich schön, muss man sagen. Und das Zweite, das für mich zumindest fast wie eine Therapie ist, ist Motorradfahren. Ich liebe es, Sonntagvormittag, wenn wenig los ist, einfach aufs Motorrad zu steigen, loszufahren. Ich wohne nicht weit weg von der buckligen Welt. Dort ist nichts los, dort gibt es am Sonntagvormittag keinen Verkehr. Und wenn du da so ruhig durch die Landschaft gleitest und völlig entspannt bist und zu 100% abschaltest, weil du ja mit dem Kopf ganz woanders bist, dann hat das wirklich Therapiequalität. Und wir haben es auch also seit dem 40. Geburtstag mit einer einzigen Ausnahme zur Aufgabe gemacht, immer eine größere Reise dann zu machen nach der Festspielsaison. Im letzten Jahr waren wir in den Pyrenäen. Da sind wir knapp über 5600 Kilometer unterwegs gewesen. Und da kommst du wieder nach Hause und bist ein völlig anderer Mensch.
Du zuerst.
Weil du jetzt auch die LSB, also die Lebens- und Sozialberaterausbildung, angesprochen hast. Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache die Ausbildung jetzt?
Ja, schon wieder Zufall. Es war so, dass mich ein Mitarbeiter der Akademie aufgesucht hat, hat mir angerufen und gesagt, er hätte gerne einen Termin bei mir. Er glaubt, dass er mir etwas Spannendes vorstellen kann. Kam und hat gesagt, ja, sie machen diese NLP-Ausbildung und er würde mir das gerne näher vorstellen. Und ich habe damals gesagt, im Grunde genommen interessiert mich das nicht. Also alles, was du mir jetzt erzählst, habe ich schon absolviert in einer anderen Akademie, zwar auf eine etwas andere Art und Weise, aber doch. Und er hat gesagt, ja, das, was wir machen, ist eigentlich ganz anders. Und dann ging er, wie anders soll das sein? Und da hat er ein bisschen begonnen rumzustottern. Obwohl der junge Bursch ein großartiger Verkäufer war. Also der hat mir sehr imponiert. Der war wirklich begeistert. Und wir sind dann so verblieben, dass er gesagt hat, er fährt jetzt nochmal nach Hause, überlegt sich genau, also ich habe ihm dann natürlich gesagt, wo ich die andere Ausbildung gemacht habe. Gesagt, er überlegt sich mal genau, wo liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Ausbildungen und dann kommt er noch einmal. Und wenn er mir den Unterschied glaubhaft darlegen kann, dann muss ich unterschreiben. So sind wir verblieben. Und dann habe ich 3 oder 4 Monate, glaube ich, nichts gehört von ihm. Dann kam er wieder mit einer Kollegin, hat mir vorher angerufen und sagte, ich habe jetzt den Unterschied. Sage ich, okay, bitte kommen. Hat mir das dann innerhalb von 10 Minuten wirklich glaubhaft dargelegt und aus lauter Begeisterung, wegen seiner Begeisterung für seinen Job, habe ich das unterschrieben. Und habe dann mit dem NLP Practitioner begonnen. Und es hat mich fasziniert und ich bin in absehbarer Zeit, damals waren es ein bisschen mehr als 5 Jahre, in Pension und ich würde gerne die Leute betreuen, die sich in der gleichen Lebensphase dann wie ich befinden und in dieses viel zitierte schwarze Loch in der Pension fallen. Ja, die einfach mit diesem Übergang in die Pension oder dann auch mit dem Beginn der Pension nicht wirklich zurechtkommen. Und so ist es zustande gekommen. Mhm. Ja. Mhm. Und es war dann Modul für Modul eine absolute Bereicherung meines Lebens.
Ja.
Was war der spannendste oder prägendste oder die beste Technik, die du dort kennengelernt hast, die für dich so der mentale Gamechanger war?
Also 2 Dinge. Zum einen, das Spannendste der ganzen Ausbildung, muss ich sagen, waren die Schicksale, die ich dort kennengelernt habe von den Kolleginnen und Kollegen, die teilweise Unfassbares in ihrem Leben schon erlebt und mitgemacht haben zum Teil. Das ging also bis hin zu Vergewaltigungen, bis hin zu Schändigung in der eigenen Familie, Selbstmorde in der Familie, Selbstmordgedanken bei den Kollegen auch, die dann Gott sei Dank nicht wirklich exekutiert wurden. Krankheiten, alles Mögliche. Und ich saß da drinnen und habe mir eigentlich gedacht, das ist ja unfassbar. Mir ist das alles erspart geblieben. Und das hat mich eigentlich darin bestärkt, diese Ausbildung weiterzumachen, natürlich auch dann zu Ende zu führen, weil irgendwann, das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, mag sein, aber es ist wirklich ehrlich gemeint, irgendwann kam dieser Wunsch in mir hoch, nachdem mir das alles erspart geblieben ist. Und mir hat einmal eine hellsichtige Bekannte, eine flüchtige Bekannte, die hat mir angeschaut, die habe ich zum ersten Mal damals gesehen, ja, die schaut mich an und sagt, Du weißt, dass du ein Bonusleben führst. Was verstehst du unter einem Bonusleben? Und sie gesagt, dir geht's gut. Dir geht's in jeder Hinsicht gut. Und an das habe ich mich zurückerinnert und haben wir gedacht, die hat eigentlich recht gehabt. Und irgendwie kam dann dieser innere Wunsch zu sagen, okay, ich muss dem Leben jetzt irgendwas zurückgeben, indem ich anderen einfach versuche zu helfen und sie zu unterstützen. Und das hat dann diesen Entschluss, diese Ausbildung fertig zu machen, nochmal bestärkt. Also das war so die echte Motivation, bei uns würde man sagen, dein Warum, habe ich dann gemacht. Und das Zweite war, was war die liebste Technik? Ich habe parallel dazu dann den diplomierten Hypnose-Coach gemacht, weil mich Hypnose fasziniert hat. Und das, was wir dort gemacht haben, war schlichtweg, ne, das hat mich nur mehr umgehauen, auch wenn ich nicht hypnotisiert wurde.
Und hast du auch schon konkrete Pläne, was du jetzt dann mit der Ausbildung anfangen möchtest? Also ab wann du starten möchtest, was du genau anbieten möchtest oder lässt du dir noch Zeit?
Also ich schließe die Ausbildung hoffentlich heuer im Herbst dann ab. Habe wahrscheinlich jetzt neben dem momentanen Job ein bisschen Probleme, alle Praxisstunden zu absolvieren, die du für die Gewerbeanmeldung brauchst. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich bis in die Zeit der Pensionierung hineinreichen. Da möchte ich das natürlich so schnell wie möglich absolvieren. Und ich bin bei meinem Entschluss geblieben. Ich habe auch meine Diplomarbeit diesen Themen gewidmet. Ich möchte diesen älteren Menschen helfen, die sich in der gleichen Situation dann wie ich befinden und denen es vielleicht nicht so gut geht. Ich habe mir entschlossen, eine zweite Zielgruppe noch dazu zu nehmen, neben diesen älteren Herrschaften, nämlich die Zielgruppe der Künstler. Ja. Er liegt irgendwie auf der Hand. Ja, war ursprünglich so gar nicht in meinem Kopf, aber eigentlich im Laufe der Diplomarbeit, ja, hat sich dann in Vorbereitung der Diplomarbeit hat sich das dann ergeben, weil ich mir gedacht habe, also ich kenne ja diese Menschen jetzt seit 31 Jahren und ich habe so viel miterlebt und diese Probleme, die der Beruf mit sich bringt, in den unterschiedlichsten Facetten kennengelernt. Das liegt eigentlich auf der Hand, dass ich auch noch was für die Künstler mache. Also das wäre meine Ausrichtung, mich dann noch selbstständig zu machen. Vielleicht, Kontakte habe ich schon geknüpft, mit anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Nachdem mir klar wurde, dass also auch die körperliche Fitness mit der geistigen Fitness ja untrennbar verbunden ist, vor allem im Alter. Ja, davon hat mir mein bioenergetischer Kybernetiker überzeugt, mit dem ich viel geplaudert habe und der gesagt hat, du musst den älteren Leuten klar machen, dass sie beweglich bleiben müssen, dass sie fit bleiben müssen. Sind sie das nämlich nicht, dann neigen sie viel mehr zu Krankheit und Demenz und so weiter und so fort. Also da auch mit anderen Therapeuten zusammenzuarbeiten, deren Fokus eher auf der körperlichen Fitness liegt und das dann mit der geistigen Fitness zu verbinden, das finde ich eigentlich ziemlich spannend und interessant.
Sehr gute Idee. Das ist eigentlich klasse, das klingt nach einem Plan. Was würdest du jetzt allen, die zuhören, mitgeben, damit auch sie Pläne bekommen und haben?
Und mit Begeisterung dabei sind.
Das ist natürlich ein Thema, darüber könnte man wahrscheinlich jetzt tagelang noch diskutieren, aber ich versuche das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass jeder für sich mal hinterfragen sollte, was macht er gerade in seinem Leben? Und macht das, was er gerade macht, egal ob im beruflichen oder im privaten Bereich, macht das für ihn wirklich Sinn? Ist es das, was er sich als Erfüllung immer erträumt hat? Oder macht das, weil er damit Geld verdient oder weil es sich einfach so angeboten hat? Das sollte man jeder für sich hinterfragen. Und wenn da die Erkenntnis aus dieser Frage ist, na, eigentlich ist das für mich nicht erfüllend, das macht für mich nicht wirklich Sinn, das ist nicht das, wovon ich mein Leben lang geträumt habe, dann sollte man den Mut aufbringen, sich vielleicht noch einmal neu zu orientieren. Und zwar völlig egal, wie alt man ist. Ich habe jetzt genug Leute kennengelernt, ja, die 50, über 50 waren und auch für sich den Entschluss gefasst haben, den aktuellen Job hinzuschmeißen. Ja. Habe unlängst mit einer Taxifahrerin geplaudert, die ihr Leben lang Taxi gefahren ist, hat gesagt, so, jetzt reicht's. Hat dann auch die LSB-Ausbildung in Angriff genommen. Also es ist nie zu spät. Man hat immer die Chance, noch einmal seine Richtung zu ändern und egal in welchem Alter, dann hoffentlich diese Erfüllung zu finden. Das wäre die Botschaft so in einem Satz zusammengefasst, aber darüber könnte man lang diskutieren.
Also sollte man nie aufhören, neu anzufangen.
Nie, nie. Absolut nicht, ja.
Dann sagen wir mal danke für das Interview, danke für deine Zeit.
Ja, bitte gerne.
Ja, hast du noch eine Frage?
Ich habe ja gerade die Frage gestellt. Nein. Also, wenn ihr Informationen für uns habt, wenn ihr uns eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne unter dietods@gmx.at machen. Ihr findet die Claudia unter der Lebensgestalterei auf Instagram und Facebook, mich unter Johannes Tod. Wenn ihr Kontakt zum Dietmar haben wollt, weil ihr sagt, hey, die Ansätze gefallen mir und hey, das ist, ich bin gerade oder kurz davor oder kurz genau nach der Situation, die der Dietmar beschreibt, dann könnt ihr uns auch eine Nachricht zukommen lassen und wir stellen den Kontakt her.
Wunderbar.
Und wir sagen danke, dass du heute hier noch bist, aber warst.
Ja, gerne. Danke.
Unsere
danke.
Hunde halten es schon gar nicht mehr aus. Also für alle Zuhörer, aufmerksamen Zuhörer, ihr habt sicher den Hund im Hintergrund gehört. Ja.
Ich weiß das, nicht, der so gehäckelt hat.
Das, ja, das war keine Dampflok, richtig, das war unser Hund.
Und deswegen sagen wir danke und du darfst jetzt Hunde streicheln.
Ja, super. Danke vielmals. Danke. Okay, tschüss.